Er sieht mir wirklich sehr ähnlich, sagte Lobsang, und Susanne blinzelte. Sie beugte sich tiefer zum bewusstlosen Jeremy hinab. Seine Lippen haben sich bewegt, als du gesprochen hast. Susanne griff nach einer schlaffen Hand und zwickte in die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger. Lobsang zuckte zusammen und sah auf seine eigene Hand hinab. Die weiße Haut rötete sich an einer Stelle. »Es sind nicht nur Gedanken«, stellte Susanne fest, »auf so geringe Entfernung spürst du auch seinen Schmerz, und deine Sprache kontrolliert seine Lippen.« Lobsang streckte den Arm aus, und seine Finger berührten Jeremys Hand. Die Welt wurde weiß. Susanne fragte sich später, ob es im Zentrum einer Sonne so aussah. Dort war es nicht gelb und man sah kein Feuer. Es gab das brennende, lodernde Weiß überlasteter Sinne, die alle gleichzeitig schrien. Allmählich verblasste das Weiß zu einem Dunst. Die Wände des Zimmers erschienen, aber Susanne konnte durch sie hindurchsehen. Jenseits davon gab es andere Wände und andere Zimmer, transparent wie Eis und nur an den Kanten sichtbar, wenn das Licht darauf fiel. In jedem Raum stand eine andere Susanne, drehte den Kopf und sah sie an. Die Zimmer setzten sich endlos fort. Sie vernahm ein Geräusch wie von großen, schweren Metalltüren, die sich schlossen, eine nach der anderen, immer schneller und lauter. Das Universum gelangte zu einer Entscheidung. Die gläsernen Zimmer verschwanden. Dunst verhüllte die Wände. Farben entstanden, zuerst Pastelltöne, die dunkler wurden, als die zeitlose Realität zurückströmte. Es lag niemand mehr im Bett. Und Lobsang war fort. Dafür glühten Streifen aus blauem Licht in der Luft, bewegten sich wie Bänder im Wind. Susanne dachte daran, wieder zu atmen. »Oh«, sagte sie laut, »Schicksal!« Sie drehte sich um. Die ungepflegt wirkende Lady Legend starrte noch immer auf das leere Bett. »Hat dieser Raum einen anderen Ausgang?« »Am Ende des Korridors gibt es einen Lift. Zeig mir den Lift.« Es war nicht mehr als ein Kasten, etwa so groß wie ein kleines Zimmer, der von einem Netz aus Seilen und Flaschenzügen an der Decke herabhing. Allem Anschein nach hatte man ihn erst vor kurzer Zeit eingebaut, um die größeren Kunstwerke zu transportieren. Eine Schiebetür nahm den größten Teil der einen Wand ein. »Danke«, sagte Susanne, »kannst du mir helfen?« Die Bänder aus blauem Licht glitten um sie herum wie verspielte Hündchen. Dann glitten sie in Richtung Lift. »Ich glaube, die Zeit ist jetzt auf unserer Seite«, sagte sie. Frau Rötlich-Orange gehörte zu den schneller lernenden Revisoren und hatte bereits einige Dinge, Ereignisse und Situationen als dumm und unsinnig kategorisiert, so brauchte man ihnen keine Beachtung zu schenken. Einigen anderen Revisoren fiel es schwer, so etwas zu verstehen, und Frau Rötlich-Orange versuchte es ihnen zu erklären. Sie unterbrach ihren Sermon, als sie das Geräusch des Lifts hörte. »Ist jemand von uns dort oben?« fragte sie. Die um sie herumstehenden Revisoren schüttelten den Kopf. »Jemand kommt nach unten«, fuhr Frau Rötlich-Orange fort. »Jemand, der nicht hierher gehört. Wir müssen ihn aufhalten.« »Wir sollten darüber diskutieren«, begann ein Revisor. »Gehorche, du organisches Organ!« Streifen aus blauem Licht, wie Forellen in einem Fluss, tanzten an der Lifttür. Die Revisoren warteten. Sie hatten gelernt. Viele von ihnen verfügten über Waffen. Einige von ihnen spürten etwas, das sie den anderen nicht mitteilten. Es fühlte sich natürlich an, eine Waffe in der Hand zu halten. Dieses Empfinden berührte etwas an der Rückseite des Gehirns. Zwei von ihnen zogen die Tür des Lifts auf und zum Vorschein kam eine halb zerlaufene Kirschlikörpraline. Der Duft wehte den Revisoren entgegen. Es gab nur einen Überlebenden, und als Frau Rötlich-Orange die Praline aß, gab es niemanden mehr. Es ist eine der Gewissheiten des Lebens, dass sich unter all den leeren Papierchen noch eine letzte Praline befindet, sagte Susanne. Sie stand am Rand der Brüstung, bückte sich und griff nach einem Abflussrohr. »Lobsang?« fragte sie leise. »Bist du das?« »Dieser Name ist so gut wie jeder andere für uns.« Die Stimme war so leise wie ein Atemhauch. »Es mag eine dumme Frage sein, aber wo bist du?« »Wir sind nur eine Erinnerung, und ich bin schwach.« »Oh!« Susanne rutschte ein wenig weiter nach unten. »Aber ich werde stärker. Begib dich zur Uhr.« »Warum? Wir konnten dort nichts ausrichten.« »Die Zeiten haben sich geändert.« Susanne erreichte den Boden. Lady Lejeune folgte ihr und bewegte sich unbeholfen. Ihr Abendkleid bekam einige weitere Risse. Susanne blickte über den breiten Weg. Dichter Verkehr herrschte dort, still und starr. Nirgends zeigten sich Revisoren. »Bestimmt begegnen wir mehr von ihnen«, sagte sie. »Ja«, bestätigte Lady Lejeune, »Hunderte sind hierher gekommen.« »Dann lass uns zur Zephyrstraße gehen«, sagte Susanne. »Was gibt es dort für uns?« »Wienrich und Böttcher. Wir brauchen Munition.« Wienrich und Böttcher stellten keine Pralinen her. Wienrich und Böttcher kreierten Pralinen. Wer nach dem Preis der Pralinen von W. und B. fragen musste, konnte sie sich nicht leisten. Und wenn man eine probierte und sie sich nicht leisten konnte, dann geizte und sparte man, stahl und verkaufte Verwandte nur für eine jener Delikatessen, die sich in die Zunge verliebten und die Seele in Schlagsahne verwandelten. Die Bewohner von Ankh-Morpork, so hörte man von der Gilde, waren herzhafte, sachlich denkende Leute, die keine mit Kakaolikör gefüllten Pralinen wollten. Angeblich waren ihnen Pralinen mit folgenden Ingredienzen lieber: Milch, Zucker, Talg, Hufe, Lippen, diverses ausgepresstes Rattenkot, Putz, Fliegen, Nierenfett, Teile von Bäumen, Haare, Mull, Spinnen und zerriebene Kokosnussschalen. Die Pralinen von Ankh-Morpork wurden offiziell als Käse klassifiziert. Nur die Farbe verhinderte, dass man sie der Kategorie Fugenkitt zuordnete. »Du brauchst mich nicht ins Geschäft zu begleiten«, sagte Susanne, als sie die Tür öffnete. Erstarrte Kunden standen am Ladentisch. »Bitte nenn mich Myria.« »Ich glaube nicht, dass ich...« »Bitte«, sagte Lady Lejeune demütig. »Ein Name ist wichtig.« Plötzlich regte sich in Susanne so etwas wie Mitgefühl für das Wesen. »Na schön, du brauchst mich nicht zu begleiten, Myria. Ich kann es aushalten.« Susannes Blick glitt über Tabletts mit Fondantcreme, Marzipan und Karamell. Und auf dem Tisch standen Seelenkucheneier, aber nicht die hohlen, nach Pappe schmeckenden Geschenke für Kinder. Oh nein, dies waren die Konditoräquivalente von erlesenem Schmuck. Aus den Augenwinkeln sah sie eine Bewegung. Eine der statuettenartigen Bäckerinnen stand halb über ein Tablett mit Pralinenträumen gebeugt und hatte kaum merklich ihre Position verändert. Zeit floss ins Zimmer. Hellblaues Licht glitzerte in der Luft.